Ja, gut, die Bude ist voll. Wenn ihr ein bisschen mehr Platz haben wollt und ihr keine Kinder im Kindergottesdienst fähigen Alter habt, dann könnt ihr gerne auch nachmittags kommen. Also, da ist ein bisschen mehr Platz. Gut, wir sind im Psalm 136, ein besonderer Psalm, der, wie letztes Mal schon gesagt, auch heute noch eine besondere Rolle auch im Gottesdienst der Juden spielt, im Zusammenhang mit dem Passafest gesungen wird. Er hat eine ganz besondere Form. Und zwar ist es eindeutig die Form eines Wechselgesangs und ein Gesang, wie er gerne praktiziert wird in verschiedenen Gemeinden auch, besonders unsere afrikanischstämmigen Geschwister aus den USA haben das sehr perfektioniert, diese Art des Lobgesanges, in dem wir einen Vorsänger haben, der den ersten Teil des Verses singt und dann die Gemeinde, die antwortet mit ein und demselben Vers immer und immer wieder. Ja, es ist eigentlich, soweit ich das jetzt wenn ich da falsch liege, müsst ihr mich korrigieren, aber es ist der einzige Psalm, der in so konsequenter und so ausgiebiger Weise auf diese Art und Weise geschrieben ist. Wir haben schon Psalmen gehabt, die auch mit einem Refrain arbeiten, also einem Teil, einigen Versen, die dann wiederholt werden an bestimmter Stelle. Das ist ja ein Prinzip, was wir sehr, sehr häufig auch verwenden in unserer Musik, in unserer Anbetungsmusik. Das ist aber eigentlich bei dem Psalm auch eher selten der Fall. Häufiger ist eigentlich ein Prinzip, dass einfach ein Psalm in mehreren Teilen unterteilt ist, aber so ein Teil dem anderen folgt und manchmal durchaus längere Texte. Ich weiß nicht genau, wie man sich das vorstellen soll, wie die dann musikalisch umgesetzt wurden. Im Vergleich dazu sind unsere Lobpreislieder, unsere Texte oft sehr kurz. Vielleicht haben wir das in den alten Liedern, in den alten Hymnen, in den alten Chorälen. Da finden wir dieses Prinzip, dass sozusagen ein ganz langer Text geschrieben worden ist, über 18 Strophen oder so. Und das Einzige, was gleich bleibt, ist die Melodie. Aber der Text, da wird sozusagen eine ganz große Sache entfaltet. Ja, und diese Vielfalt, die sollten wir auch immer wieder suchen, ne? Dass Gott uns diese Vielfalt auch schenkt, dass wir uns nicht zu sehr einengen lassen, immer wieder von einer bestimmten Musikkultur, in der Art und Weise, wie wir Gott loben und anbeten und ihn preisen. Sondern es ist gut, immer wieder sich neu inspirieren lassen vom Wort Gottes, auch in dem, wie wir Gott loben, ihn anbeten, ihn preisen. Ja, dieser Psalm, wie gesagt, ist besonders, weil dieser kurze Teilvers, den die Gemeinde immer wieder wiederholt, dieser Vers, der immer wiederholt wird, prägt sich natürlich auch besonders stark ein. Und Gott legt in diesem Psalm sozusagen ein sehr großes Schwergewicht. Sein Heiliger Geist hat uns sehr stark aufs Herz gelegt, diesen Vers immer wieder zu wiederholen. Und das spricht für mich von der ständigen Wiederholung im Leben. Wisst ihr, es gibt ja Dinge, die sich entwickeln. Unser Leben verläuft wir denken uns die Geschichte als einen Zeitstrahl. Ne? Wir fangen an mit der Geburt und Na, unser Leben ist ein Lebensweg. Wir legen einen Weg zurück, vom Anfang bis zum Ende. Unsere Geschichte, na, im Geschichtsunterricht, dann lernst du als eins der ersten Dinge, die du lernst, ist der Zahlenstrahl. Na, der, na, dann, dass du die Geschichte sozusagen wie so auf so einer Schnur, na, aufreißt und dann immer Stück für Stück durch die Geschichte gehst, die Jahreszahlen folgen einander. Und es gibt aber auch etwas anderes in der Geschichte, nämlich das, dass sich immer wieder Dinge wiederholen. Ganz viele Dinge wiederholen sich ständig. Ja. Und Gott hat unsere Welt so eingerichtet. Auf der einen Seite gibt es die Geschichte, den Zeitverlauf, das Gestern, das Heute und das Morgen. Aber es gibt auch dieses immer wieder sich Wiederholende. Es gibt eben den Jahresverlauf. Jetzt sind wir gerade im Winter. Irgendwann kommt dann wieder der Sommer, da freuen wir uns alle drauf, wenn es schön warm wird. Na, vorher der Frühling, wenn das alles aufbricht, na, die ganzen Pflanzen rauskommen, es wärmer wird. Dann der Sommer, die warme Sonne, die wir genießen. Dann kommt wieder der Herbst mit seinen Stürmen und mit dem langsamen Absterben, scheinbaren Absterben, ja, teilweise auch ganz real Absterben. Eine Generation von Mücken stirbt ab. Wie schön, ne? Aber die nächste kommt bestimmt. So diese Abfolge, ne? Dieses sich immer wiederholen. Gott lässt seine Sonne jeden Morgen aufgehen. Das ist doch auch. Und das Wort macht uns deutlich, dass diese Wiederholung, das hat auch Bedeutsamkeit, Bedeutung. Es ist nicht einfach so, dass sich das wiederholt, sondern es soll uns was sagen. Es gibt Zeugnis. Lass uns doch mal Psalm 19 kurz nur noch mal in Erinnerung rufen. Psalm 19. Vers 2 sagt David: Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Und wir denken zuerst an die großartige Herrlichkeit des Universums, wenn wir uns das anschauen, die ja, scheinbar Endlosigkeit dieses Universums, das Beeindruckende, wenn wir in den Himmel schauen. Und das meint sicherlich David auch. Aber er sagt auch noch was anderes. Er sagt, ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis, ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme. Er spricht hier von dem Tagesverlauf. Und davon, dass das spricht zu uns. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Und die Sonne ist das, was wir, na, wenn es um die Biologie geht, das, was alle Lebewesen auf dieser Erde brauchen. Ohne die Wärme der Sonne kein Leben. Wir brauchen die Energie. Die Energie. Die Sonnenenergie. Ohne Sonnenenergie hast du keine Energie. Gibt es keine Energie auf diesem Planeten. Die Energie ist das, was der Stoff zum Leben ist. So hat Gott es eingerichtet. Wenn du nicht dein Frühstück, ne, dein schönes Nutella-Toast morgens isst, ne, dann hast du hinterher keine Kraft, um aufzustehen und in den Gottesdienst zu laufen. Und wenn du nicht selber läufst, dann tust du Benzin in deinen Tank, damit dein Auto fährt, oder? Und all das, Geschwister, ist ohne die Sonne nicht möglich. Ohne die Energie der Sonne, die gespeichert ist in den Pflanzen, in dem Weizen, ja, und diese gespeicherte Energie von den Pflanzen in dem Weizen, was dann verarbeitet worden ist zu deinem Toast, ne? diese Energie der Sonne nimmst du in dieser Form in dich auf und es wird verarbeitet. Du kannst dich nicht einfach in die Sonne stellen und sagen, so, jetzt tanke ich mal ein bisschen Energie. Ja, das fühlt sich gut an, die Wärme und so weiter. Manche sagen, ja, ich tanke Sonne. Ne? Aber so richtig ankommen tut das in deinen Zellen nicht. Da kannst du nicht von leben. Du brauchst die Energie der Sonne. Na, und jeden Morgen geht die Sonne auf. Was sagt dir das? Jesus sagt, Gott lässt seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte. Jeden Morgen neu geht die Sonne auf und bringt Energie auf diesen Planeten. Und bringt Energie zu dir. Und es ist so ein starkes Bild dafür, dass Gott eben diesen Kreislauf gegeben hat, wo die Energie immer wieder in dein Leben hineinkommt. Ja, es gibt diese Nacht, die Zeit, wo du runterfahren sollst, wo du ruhig werden musst, wo der Energiezufluss nicht mehr da ist. Ja, ja, und das ist auch richtig so. Es ist die Zeit, zur Ruhe zu kommen. Aber dann kommt die Sonne heraus und bringt Licht und Energie hinein in dein Leben. Und dann nimmst du das auf und wirst gestärkt und kannst aktiv aus dieser Energie, die du aufgenommen hast, heraus wirken, arbeiten, leben. Und so ist dieser Kehrvers, dieses immer wieder kommende hier, denn seine Gnade währt ewig. Seine Gnade währt ewig. Immer wieder, seine Gnade währt ewig. Seine Gnade währt ewig. Jeden Morgen, seine Gnade neu, sagt Jeremia in den Klageliedern. Jeden Morgen geht die Sonne auf. Jeden Morgen will Gott uns daran erinnern, meine Gnade ist da für dich. Ich bin da, um dir Leben zu geben, um dich zu segnen, um dir Gutes zu tun. Und wisst ihr, wer von uns hat irgendwas dafür getan, dass die Sonne aufgeht? Wer von uns hat irgendwie es verdient? Wer hat sich angestrengt, damit unsere Erde dann bitteschön die richtige Geschwindigkeit hat? Wir ziehen die Erde, damit sie sich schön um sich selber dreht. Nein, wir legen uns hin und schlafen. Und dann geht sie einfach auf. Wir haben nichts dafür getan. Genauso auch, wenn es um unser Leben geht. Du hast dich nicht entschieden zu leben. Du hast nicht gesagt, so, jetzt will ich sein. Nein, du bist. Gott hat dich geschaffen. Du bist entstanden. Und das Wort Gottes sagt uns, das ist Gottes Wille gewesen. Er wollte das, dass du lebst. Du hast dich nicht selbst geschaffen. Es ist sein Wirken. Es ist unverdient. Und Gnade, was ist das? Was bedeutet dieses Wort Gnade? Chesed im Hebräischen bedeutet etwas, wo ich freundlich mich jemandem zuwende, jemandem Gutes tue. Und zwar über das Maß, wozu ich verpflichtet bin. Gott als der Schöpfer der ganzen Welt, er tut mehr und noch mehr als das, was wir verdient haben. Über Weitem. Gott beschenkt uns und er beschenkt uns. Und Gnade ist im Grunde Geschenk. Etwas, ein Geschenk, was ich bekomme, ohne dass ich es verdient habe. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, die uns eigentlich vor Augen führen, das Wesen Gottes ist Gnade. Und auch in seinem Handeln an Israel, und darum geht es in diesem Psalm hauptsächlich, dass das Volk Israel, Gott feiert Gott lobt und preist über das, wie sie die Gnade Gottes erfahren, erlebt haben. Und das Alte Testament sagt uns aber ganz klar, schon im fünften Buch Mose, Kapitel 7, wird uns gesagt, dass Gott das Volk Israel erwählt hat, nicht weil es irgendetwas Besonderes wäre. Vielmehr ist es vielleicht besonders unbedeutend. Nein, der Grund für Gottes Erwählung und für seine Zuwendung, für seine Gnade, liegt in ihm selbst, weil ich euch liebe. Gottes Wesen ist, dass er aus sich selbst heraus liebt. Etwas, was du und ich, was wir nicht verstehen können. Wir suchen, wenn wir lieben, wenn wir Gutes tun, dann sind wir inspiriert, bewegt von etwas Liebenswertem. Das Normalmenschliche ist, dass du demjenigen Gutes tust, der irgendetwas auf dich ausstrahlt, etwas Positives, etwas, was dir gefällt. Jemand, der dir Gutes getan hat, ja, dem tust du Gutes. Aber aus dieser Haltung heraus, ich tue Gutes aus mir selber heraus, aus der Fülle der Liebe, die in mir ist. Das kennen wir kaum. Das ist etwas, was uns nur sehr beschränkt zugänglich ist. Es ist Gottes Wesen aber. Sein Wesen ist Gnade, überfließendes Geschenk. Er ist so reich und fließt über. Und er schaut nicht darauf, auf denjenigen, den er beschenkt, sondern er beschenkt. Seine Gnade währt ewig. Und das bedeutet auch noch nicht nur das Wesen der Gnade, sondern auch die Ausmaße dieser Gnade. Sein Geschenk an uns, seine Geschenke an uns, seine Gnadenerweise, sie sind nicht zeitlich begrenzt. Nicht nur für eine bestimmte kurze Zeit, sondern ewig, für immer. Auch das können wir uns schwer vorstellen. Was ist Ewigkeit? Jetzt lass uns mal in diesen Psalm reingehen und einfach mal genau dem nachspüren, worin sich die Gnade Gottes für das Volk Israel zeigt und was das auch für uns bedeutet, wo wir seine Gnade sehen können. Ich weiß nicht, ob du von Gottes Gnade begeistert bist, ob du so begeistert bist, dass du wie das Volk Israel hier jeden Morgen sagst, preist den Herrn, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn, denn er ist gut, seine Gnade währt ewig. Jeden Tag neu. Das Wiederholen hat ja auch einen Nachteil mit sich, ne, in unserer menschlichen Natur. Und das, denke ich, ist in unserer menschlichen Natur drin. Dieses, dass es sich abschleift sozusagen, so abnudelt, ne? Ah ja, kenne ich schon. Ah ja, naja, kenne ich schon. Okay, gut. Ja, Sonne geht auf, klar, kenne ich, weiß ich. Ja, Gott ist gnädig, okay, ja, weiß ich. Ja. Deswegen hier der Aufruf, preist den Herrn. Das, was dich rausholt aus der Lethargie, aus diesem, ja, weiß ich schon, ist, dass du dich entscheidest, dem Ruf zu folgen und zu sagen, okay, ja, ich weiß es, aber dennoch hat Gott Lob und Dank verdient. Dennoch hat er es verdient für diese Gnade, dass ich auf ihn zeige, dass ich ihn verherrliche, dass ich ihm die Ehre gebe. Auch wenn es mir nicht danach ist, wenn ich mich nicht so fühle danach. Ich preise den Herrn. Und dieser Psalm ist vielleicht auch eine Hilfe. So ein Psalm kann eine Hilfe sein, hineinzukommen in den Lobpreis. Und dann fängst du an, Gott für die Gnade zu preisen. Und dann fängst du an, darüber nachzudenken, ja, worin zeigt sich denn seine Gnade in meinem Leben? Und dann erinnerst du dich an die vielen verschiedenen Dinge. Und dann fängst du an, Gott zu danken für die vielen kleinen Dinge. Und der Geist Gottes ist am Wirken, mittendrin in deinem Gebet. Wenn du anfängst, Gott zu loben und zu preisen und ihm zu danken, dann offenbart Gott sich dir mehr und mehr. Er öffnet deinen Blick für all die Gnadengaben, die Gott dir geschenkt hat. Wenn du aber die Gnade Gottes für selbstverständlich erachtest, wenn du ihm nicht dankst dafür, dann kommst du in diese wunderbare deutsche Mentalität herein, dann siehst du nur das, was scheinbar nicht funktioniert. Und jammerst und meckerst und jammerst und meckerst. Und es zieht und zieht dich immer weiter runter. Und du fängst an zu zweifeln an Gottes Güte, an Gottes Gerechtigkeit, an Gottes Liebe. Und du nimmst die Dinge, versuchst die Dinge in die eigene Hand zu nehmen und knallst der Länge nach hin. Bist enttäuscht, willst am liebsten hinschmeißen. Gottes Weg ist zu sagen, ey, ich bin gut, ich bin dir gnädig, ich beschenke dich tagtäglich. Preise doch, preis mich doch. Mach doch das, was ganz natürlich ist, wenn du ein Geschenk bekommst. Du nimmst das Geschenk in die Hand und denkst, wow, warum beschenkst du mich? Na, was weiß ich, dein Nachbar kommt zu dir, na, dein Nachbar, mit dem du sonst kein Wort wechselst, irgendwie, weil du so viel zu tun hast. Na? Und er hat ja auch so viel zu tun und man sieht sich kaum, man sagt vielleicht Moin oder so. Na? Aber na, dabei belässt man das. Na? Und plötzlich steht dein Nachbar vor der Tür und er gibt dir so ein riesig großes Geschenk. Na? Hat eine neue Bohrmaschine für dich. So, ne? Ja, ein paar von euch, die können damit was anfangen, oder? Die würden sagen, wow, geil. So einen Nachbar möchte ich mal haben, der zu mir kommt und einfach mir eine Bohrmaschine geschenkt. Und dann stehst du davor und sagst, hey, wie jetzt, warum? Oh, ich dachte mir, ich mache dir mal eine Freude. So. Ey, das ist doch viel zu teuer. Wieso denn? Ich habe doch gar nicht Geburtstag oder sonst irgendwas, ne? Und besonders nett war ich auch nicht zu dir. Nö, ich dachte, ich mache dir meine Freude so, ne? Das ist Gnade. Das ist ja einfach so beschenkt, ohne einen Grund. Ein Grund von mir aus sozusagen, ne? Einfach so beschenkt. Und wenn ich dann dieses Geschenk bekomme, dann freue ich mich tierisch. Ne? Wenn er jetzt jeden Tag vor der Tür steht, nicht jeden Tag eine Bohrmaschine, aber er beschenkt mich ja immer wieder mit irgendwas anderem. Ne? Oder ne, er hat hier einen Fresskorb in der Hand, ne? Was weiß ich. Jeden Tag kommt er mit seinem Fresskorb bei mir an, so, ne? Ich brauche nicht mehr einkaufen gehen. Ne? Irgendwann sage ich nicht mehr, oh, das ist ja, warum machst du das? Das ist ja wunderbar. Danke dafür. Dann mache ich die Tür, das klingelt, ich mache die Tür auf, ich nehme den Fresskorb und mache die Tür zu und gehe wieder rein. So, ne? Das ist doch blöde, der Heini. Aber so sind wir doch manchmal Gott gegenüber, oder? Gott ist gut. Er ist uns gnädig. Wenn wir ihn preisen, dann wisst ihr, was dann passiert? Dann entfaltet sich unsere Beziehung. Dann entsteht, das ist das ganz Natürliche, was entsteht. Wenn ich so wunderbare Gnadengeschenke bekomme, die ich nicht verdient habe, dass dann Dank entsteht. Und im Neuen Testament ist es interessant, dass das Wort Gnade auch teilweise, je nachdem in welchem Zusammenhang und in welcher Form das benutzt wird, auch für Dank bringen eingesetzt wird. Also das, was die Gnade auslöst, indem dem beschenkt wird. Dank ist ganz natürliche Folge der Gnade. Und das Wort im Griechischen ist auch verwandt mit dem Wort Freude. Und das spricht von beiden Seiten. Von dem, der schenkt, der aus seiner Freude heraus schenkt. um Freude zu bringen, Anteil zu geben an seiner Freude. Und wenn ich mich freue über das Geschenk, was ich bekommen habe, dann gebe ich dem Anteil, der mich beschenkt hat, dadurch, dass ich ihm Dank gebe. Und dadurch entsteht eine liebevolle Beziehung, eine Beziehung in der Liebe. Das ist das Lebensprinzip, nach dem Gott mit uns Menschen leben will. Das ist das Prinzip der Gnade. Schenken, empfangen, wieder schenken, empfangen, aber ohne Bedingung. Das, wie wir einander beschenken, ist doch immer auch oder häufig, hat immer irgendetwas Berechnendes. Wir wollen mit unseren Geschenken irgendwas erreichen. Wir beschenken, weil wir uns in der Pflicht fühlen. Ja, das muss man doch so machen. Und wenn ich das nicht mache, dann ist der andere böse. So, ne? Oder dieses in Zwängen drinstecken. Und der hat mich ja auch beschenkt, dann muss ich ihm ja auch. Ne? Und so weiter. Gott schenkt in aller Freiheit, wir empfangen in aller Freiheit, wir geben ihm Dank in aller Freiheit und darin verwirklicht sich unser Menschsein. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Gott der Götter, denn seine Gnade währt ewig. Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Hier werden zwei Titel genannt am Anfang, den Gott der Götter. Es werden einige sagen, wieso Götter gibt es doch nicht. Die Bibel sagt das auch. Ihr könnt das nachlesen. 1. Korinther 8, Vers 4 bis 6 sagt Paulus, ja, also Götzen gibt es ja nicht, das wissen wir ja. Es gibt ja nur den einen Gott. Aber Paulus sagt, es gibt schon auch Götter in dieser Welt. Es gibt diese Dinge, es gibt diese Mächte auch, die am Wirken sind. Und Menschen verehren diese Dinge, diese Mächte als Götter. Sie leben mit ihnen, als ob sie ihr Gott wären. Sie ordnen sich diesen Mächten unter, so als ob sie Götter wären. Paulus sagt dann in 1. Korinther 10, wenn es um die Götzen geht und die Götzenopfer, dann sagt er, das ist nicht einfach nur, dass sie einem Nichts Opfer bringen, sondern da stehen tatsächlich geistliche Mächte dahinter. Da sind Dämonen am Werk. Gefallene Engel, böse Engel, die Gott sich an Gottes Stelle setzen. Also er ist der Gott der Götter. Das sagt, er steht über allem. Der Teufel ist auch für bestimmte Menschen ein Gott. Aber hier steht, Gott steht darüber. Gott ist der eine Gott. Und unsere Beziehung zu irgendeiner Macht, dass wir uns unterordnen, dass wir uns leiten lassen, dass wir unser Leben hingeben in Anbetung, dass wir einer Passion nachgehen, dass wir einem Beruf nachgehen und unser ganzes Leben dafür einsetzen, da dienen wir einem Gott. Dazu sind wir geschaffen, anzubeten. Und deswegen, jeder Mensch da draußen, der hat so seinen Gott oder seine Götter, manchmal sind es auch mehrere, für die er lebt, denen er Ehre gibt, indem er ihnen Zeit opfert. Vielleicht keine Tieropfer mehr, aber Zeit und Kraft. Sein Herz daran hängt. Der wahre, einzige Gott, der wirklich Gott ist, das ist unser Gott, der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und zu ihm sollen wir diese Beziehung haben. Er ist der Gott der Götter. Er steht auch über den Göttern. Der Teufel ist kein Gegengott, sondern er ist ein gefallener Engel. Ja, er spielt sich auf, er macht sich zu einem Gott. Aber er ist nicht Gott. Gott steht oben drüber. Gott ist der Herr über alle finsteren Mächte. Und auch über alle positiven Mächte. Preist den Herrn der Herren. Und das ist interessant, dass hier dieser Titel gewählt wird, Herr der Herren. Und im Neuen Testament sehen wir, Offenbarung 17, Vers 14, könnt ihr das nachlesen, oder Offenbarung 19, Vers 16, wird dieser Titel verwendet, angewandt auf Jesus Christus. Und das macht uns ganz deutlich. Na, es gibt ja viele Denominationen, die sich in der Geschichte entwickelt haben, viele Sekten, viele Bewegungen, die dieses Neue Testament studiert haben, das Alte Testament, und gesagt haben, naja, wie ist denn das Verhältnis Jesus, der Sohn Gottes, und Gott, der Vater, und so weiter. Naja, irgendwie, Jesus ist ja eigentlich nicht Gott. Er ist halt der Sohn Gottes, aber er ist nicht Gott. Eine besonders starke Bewegung sind die Zeugen Jehovas, die da sehr stark lehren und versuchen, Menschen davon zu überzeugen. Dies hier ist zum Beispiel, wenn ihr mal wieder ins Gespräch mit den Zeugen kommt, und ich sage euch, wenn ihr euch nicht sicher fühlt, haltet euch lieber fern von den Zeugen. Wenn ihr gut im Wort seid, wenn ihr gut gegründet seid, dann könnt ihr auch einem Zeugen mal Zeugnis geben. Und oft ist es so, dass diese Zeugen dann schnell an ihre Grenzen kommen, denn die haben so ihr Arsenal an Bibelstellen. Aber wenn du ihnen dann wirklich das Wort bringst, das Wort brichst, kommen sie schnell auch irgendwann an ihr Ende. Und das werden sie nicht zugeben. Die allermeisten von denen sind dann so, dass sie dann abblocken oder was weiß ich. Ne? Vielleicht kriegst du sogar welche dazu, dass sie nicht wiederkommen. Im besten Fall kannst du aber vielleicht einen anstoßen dazu, selber nochmal darüber nachzudenken und in Frage zu stellen, sein Glaubenssystem. Denn Jesus ist Gott. Er ist der Herr der Herren. So wird er in der Offenbarung bekannt. Als der Herr der Herren. Und so wird hier der Gott Israels bezeichnet. Also Yahweh oder Jehova, wie die Zeugen sagen würden. Er wird als der Herr der Herren bezeichnet. Und Jesus auch. Wie kann das zusammenpassen, wenn sie nicht identisch sind, wenn sie nicht eins sind? Preist den Herrn der Herren, denn seine Gnade währt ewig. Und ist das nicht gut, dass der Gott der Götter, dass der Herr der Herren ein gnädiger Herr ist? Das ist doch wunderbar, dafür können wir ihn doch preisen. Dass er uns beschenkt in seiner Gnade. Dass er kein harter Herr ist. Kein böswilliger. Irgendwie Potentat, Diktator. Den, der große Wunder tut, er allein, denn seine Gnade währt ewig. Ja, seine Gnade zeigt sich darin, dass er großartige Dinge tut, die sonst keiner zu Wege bringt. Und es fängt an mit der Schöpfung. Jetzt kommen hier ein paar Verse, wo der Schöpfer gepriesen wird. Den, der den Himmel gemacht hat, mit Einsicht. Diese Kräfte im Himmel. Die Gravitationskraft und die Anziehungskräfte, die so am Wirken sind, dass das alles so genau passt, das ist schon erstaunlich. Mit Einsicht hat er die Himmel gemacht, denn seine Gnade währt ewig. Den, der die Erde ausgebreitet hat über dem Wasser, denn seine Gnade währt ewig. Den, der große Lichter gemacht hat, denn seine Gnade währt ewig. Die Sonne zur Herrschaft am Tage, denn seine Gnade währt ewig. Den Mond und die Sterne zur Herrschaft in der Nacht, denn seine Gnade währt ewig. Es wird hier besonders auf den Himmel angespielt. Und das hat vielleicht seinen Hintergrund darin, dass in der Umgebung damals in den verschiedenen Völkern auch die Anbetung der Sterne eine wichtige Rolle spielte. So teilweise bis heute hin ist die Astrologie einen wichtigen oder eine Bewegung ist, die immer noch viele Menschen anzieht und von der sich viele Menschen bestimmen lassen. Gott hat diese Lichter gemacht. Die Sonne, den Mond, die Sterne. Ich fand es interessant, heute zu lesen. Und wir Menschen, wir sind so begrenzt. Wir sehen so, wir können so wenig wahrnehmen von dem, was Gott gemacht hat. Und das, darin zeigt sich dieser Überfluss. Gott hat so viele Sterne geschaffen. Ein riesiges Universum. Wofür eigentlich? Warum? Weil er es kann, genau, David. Weil er kann einfach. Er ist so kreativ. Er hat so ein herrliches Universum geschaffen. Und wisst ihr, wenn wir Menschen das uns anschauen, und das ist ja das Wunderbare, Gott zeigt uns in seinem Wort, er hat diese wunderbare Schöpfung geschaffen und er hat den Menschen als sein Ebenbild geschaffen. Und er zeigt uns eigentlich auf diese ganze riesige Schöpfung. Er hat sie geschaffen, damit wir sie anschauen, damit wir sie genießen, damit wir, und ich meine, es ist doch herrlich, wenn man sich, wie gesagt, mit dem Weltall befasst und sich das anschaut. Auch und Menschen haben mehr und mehr verfeinerte Instrumente entwickelt, um die Sterne sich anzuschauen, um das Weltall sich anzuschauen. Sie entwickeln Fluggeräte, um zu diesen Planeten hinzukommen. Also die Menschen sind ja auch schon crazy, ne? Die wollen das alles ganz genau anschauen und untersuchen. Und das ist ja unglaublich spannend. Ob es sehr sinnvoll ist, ist eine andere Frage. Aber Gott hat dieses wunderbare, spannende Universum auch geschaffen, damit wir es erforschen. Davon bin ich überzeugt. Dass wir uns begeistern lassen von dieser Schöpferkraft. Und wir sollten es nicht tun in Abgrenzung von Gott und sagen, okay, ja, Gott lassen wir mal außen vor und wir forschen mal so, als ob es Gott nicht gäbe. Das ist das Prinzip der modernen Naturwissenschaften. Wir tun so, als ob es Gott nicht gibt. Das ist eine Grundvoraussetzung in den Naturwissenschaften. Sondern Gott möchte natürlich, dass wir die Natur erforschen und ihn darin sehen und ihn dafür preisen, seine Schöpfermacht. Und dass wir nicht in Sonne, Mond und Sterne jetzt eigene Mächte hineininterpretieren, sondern dass wir den sehen, der dahinter steht, der das Ganze gemacht hat, der das Ganze in diese Gesetze hineinführt und so zusammenhält in Einsicht. Das ist unser Schöpfer und ihn sollen wir preisen. Und da geht es auch um unser persönliches Leben. Das ist nicht nur der Schöpfer des Weltalls, sondern das ist auch mein Schöpfer. Wie gesagt, Gott hat mich geschaffen. Er hat dich geschaffen. Und hattest du einen Anspruch auf Leben? Hattest du irgendwie den Anspruch darauf, dass du bist? Dass du auch der bist, der du bist? Manche Leute regen sich auf und sagen, ich wollte aber wer anders sein. Ich will kein Mann sein, ich will eine Frau sein. Na? Ich will nicht weiß sein, sondern ich will schwarz sein. Oder andersrum. Ich will keine dicke, fette, große Nase haben, sondern ich will eine kleine, dünne, zierliche haben. Gott, du hast einen Fehler gemacht. Ich bin nicht so, wie ich sein sollte. Ich habe ein Recht darauf, anders zu sein. Worauf habe ich denn überhaupt ein Recht? In Bezug auf meinen Schöpfer, der mich geschaffen hat. Wir sind schnell dabei, dass wir unsere Rechte einfordern und einklagen. Und es ist gut, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Das bezieht sich auf die Rechte, die wir haben, als Einzelpersonen gegenüber anderen Personen und vor allen Dingen auch in Bezug auf den Staat. Ja, eine Macht, die ja einen großen Einfluss nehmen kann auf mein persönliches Leben. Aber gegenüber Gott, was habe ich da für ein Recht? Was für ein Recht könnte ich einklagen? Er ist der Töpfer, ich bin der Ton. Er ist mein Schöpfer. Ich bin sein Geschöpf. Ja, ich kann all das aus dem Blick verlieren, was er mir tagtäglich schenkt an Gnade. Dass er überhaupt mir die Gnade des Lebens geschenkt hat. Und das, wie er mich erhält, tagtäglich, ohne dass ich ihn jemals darum gebeten habe. Ich weiß nicht, wie oft du schon mal gebetet hast, Herr, bitte schenk, dass heute mein Herz gut durchschlägt. Ja, vielleicht der ein oder andere, ne, der herzkrank ist, der gemerkt hat, oh, das ist nicht selbstverständlich, dass mein Herz pumpt. Aber wir, die wir keine Probleme mit unserem Herzen haben, wir verlieren keinen Gedanken daran. Und Gott schenkt uns das in seiner Gnade. Und das vergessen wir. Wir denken nur an unsere große Nase. Ja? Und da ist es. So kommen wir da raus. Gib ihm Lob und Dank. Preis ihn einfach für die Selbstverständlichkeiten. Die scheinbaren Selbstverständlichkeiten. Die Luft zum Atmen. Das Dach über dem Kopf. Dass du was zum Anziehen hast, zu essen hast. Tu es nicht mechanisch, sondern lass dich immer wieder darauf ein. Nimm dir Zeit dafür, zu Gott zu danken für die Selbstverständlichkeiten. Und Gott wird, wenn du es von Herzen tust, wird Gott dein Herz öffnen und dir noch mehr zeigen, was er alles tut. Und du wirst begeistert sein von Gott. Du wirst ihn von Herzen preisen. Dass Gott der Schöpfer ist, dein Schöpfer, mein Schöpfer, das ist so wunderbar. Und es ist wunderbar, wir werden noch den Psalm 139 lesen, wo David da ganz intensiv drüber nachdenkt. Und das ist auch so ein inspirierender Psalm, darüber nachzudenken, wie wunderbar das ist, dass wir einen Gott haben, der uns geschaffen hat, der unser Leben erhält, der ja so gnädig zu uns ist. So, und dann geht es weiter hier in Vers 10. Und das ist das, was wir am ehesten vielleicht mit Gnade in Verbindung bringen. Nämlich, dass er unser Erlöser ist. Die Erlösung. Und im Volk Israel ist es die Errettung, der Auszug aus Ägypten. Den der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewig. Der Israel herausführte aus ihrer Mitte, denn seine Gnade währt ewig. Mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm, denn seine Gnade währt ewig. Den, der das Schilfmeer in zwei Teile zerteilte, denn seine Gnade währt ewig. Und Israel mitten hindurch führte, denn seine Gnade währt ewig. Und den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer abschüttelte, denn seine Gnade währt ewig. Das Wort sagt uns, dass Gott schon Abraham gesagt hat, dieser Tag wird kommen. Ihr werdet als ein Volk unter einer fremden Nation leben und die werden euch unterdrücken. Aber ich werde euch herausführen aus diesem Volk. Ich werde euch befreien von dieser Unterdrückung. Nach 400 Jahren, ich werde euch da rausführen. 1. Mose 15 könnt ihr das nachlesen. Und insofern könnte man sagen, okay, die Errettung aus Ägypten ist doch eigentlich etwas, was Gott machen musste. Das ist keine Gnade, sondern das ist, ne, er musste das ja machen. Er hatte das ja zugesagt. Aber diese Zusage war ein reines Gnadengeschenk. Er hat es Abraham zugesagt. Ich werde euch herausführen. Und darüber hinaus, wir als diejenigen, die nicht zum Volk Israel gehören, uns wird im Neuen Testament ganz klar gesagt, ihr wart nicht Teilhaber der Gnade. Ihr wart nicht Teilhaber der Verheißung. Und Gott hat euch dennoch Gnade geschenkt. Er hat euch Jesus, den Retter, gesandt. Und darin zeigt sich die überfließende Erlösergnade Gottes, dass er Jesus, seinen Sohn, gesandt hat, nicht nur um die Verheißungen an Israel zu erfüllen, sondern weit mehr, viel mehr, weit über das hinaus, was Gott zugesagt hat, lässt er Jesus als denjenigen, als den Erlöser für uns alle am Kreuz sterben. Wenn wir diese Verse sehen, dann gibt es vielleicht einen Moment, wo man auch innehält. Und manche Ausleger oder manche Bibelleser, kritischen Bibelleser, die sagen dann, also das hört sich ja komisch an, Vers 10, den der Ägypten schlug an seinen Erstgeborenen, denn seine Gnade währt ewig. Wo ist denn das Gnade? Wenn Gott zuschlägt. Für die Ägypter ist das nicht unbedingt Gnade. Oder? Vielleicht doch. Gott hat Mose zu dem Pharao geschickt und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao hat gesagt, nein. Wer ist denn der Herr? Wer ist dieser Gott? Und Gott hat sich gezeigt. Und er hat nicht das Volk der Ägypter ausgelöscht und sein Volk Israel mitgenommen, sondern er hat 10 Plagen geschickt. Nacheinander. Und jedes Mal, nach jeder Plage, ist Mose gekommen zum Pharao und hat gesagt, lass mein Volk ziehen. Und der Pharao hat gesagt, nö. Oder er hat gesagt, ja, aber. So ist da die letzte Plage an den Erstgeborenen letztendlich immer noch Gnade. Wie sein Strafgericht durchgeführt ist, ist immer noch Gnade. Es gibt ja manche, die sagen, unser Strafgesetzbuch ist zu lasch. Ja, da werden Straftäter verurteilt und dann gibt es die Möglichkeit, dass, na, wenn sie lebenslänglich gekriegt haben, dann hat das Strafgesetz oder die Gesetzgebung hat sich so entwickelt, dass sie gesagt haben, okay, wenn jemand lebenslänglich hinter Gittern kommt, dann ist das muss eine Perspektive haben, dass er vielleicht noch mal rauskommt. Sonst lohnt sich für ihn das Leben nicht. Deswegen begrenzen wir das auf 15 Jahre und dann kann er auf Bewährung auch wieder raus. So, das ist ein gnädiger Akt, muss man ganz klar sagen. Jemand, der lebenslänglich verdient hat, zu sagen, okay, du darfst dann aber doch früher raus. Gott ist auch gnädig mit diesem Volk der Ägypter. Ihr habt es verdient in eurem Götzendienst, in eurem Machtanspruch, in der Art und Weise, wie ihr das Volk Israel bedrängt und bedrückt habt, habt ihr es verdient, ausgelöscht zu werden. Er setzt Zeichen des Gerichtes. Ja, das Gericht ist hart. Es ist schwer zu tragen für die Ägypter. Aber es ist immer noch ein Stück weit Gnade, was Gott hier schenkt. Und die Gnade geht so weit, dass die Ägypter am Ende sogar noch so stark sind, dass sie hinterherrennen, um das Volk Israel doch noch wieder zurückzuholen. Aber es ist vor allen Dingen natürlich Gnade für das Volk Israel. Das Gericht an Ägypten ist Gnade für das Volk Israel, für diejenigen, die unterdrückt sind. Und das müssen wir auch immer wieder sehen. Das Gericht Gottes, so hart es uns oft auch erscheint. Und wir dann manchmal vielleicht zweifeln an der Gnade Gottes. Wir müssen sehen, Gottes Zorn, Gottes Strafen sind gerecht. Gott handelt gerecht mit uns. Und wenn er gnädig ist, wenn er uns Strafe erlässt, dann ist das nicht etwas, was wir einklagen, einfordern können. Gnade kannst du nicht einklagen. Aber Gott tut es. Gott ist uns gnädig, uns Menschen gnädig, auf vielfältige Weise. Wir haben was ganz anderes verdient. Gestern mit dem Bruder über dieses furchtbare Gesetz im 5. Buch Mose gesprochen, wo ein ungehorsamer Sohn gesteinigt werden sollte. Wobei das natürlich eine Abfolge hatte. Ein ungehorsamer Sohn, der von seinen Eltern zurechtgewiesen worden war, aber immer noch ungehorsam und verstockt geblieben war, der vielleicht sogar gezüchtigt wurde von seinen Eltern, immer noch verstockt und ungehorsam sich widersetzt hat, der sollte dann vor Israel gebracht werden und gesteinigt werden. diese Haltung, die sündhafte Haltung in unserem Herzen, sie zerstört, sie ist zerstörerisch. Und Gott sagt, dafür habt ihr Menschen den Tod verdient. Wir haben den Tod verdient, alle miteinander. Nicht nur die Ägypter, sondern auch das Volk Israel. Und Gnade ist es, dass wir alle aus Gnade errettet werden, dass der einzige gehorsame Sohn für dich und für mich ans Kreuz gegangen ist und unsere Strafe getragen hat. Denn wir alle sind ungehorsame Söhne und Töchter unserem Vater im Himmel gegenüber. Aber es ist dem gegenüber, der unterdrückt wird, der leidet, der fertig gemacht wird. Für ihn ist das Strafgericht Gottes Gnade, dass er frei wird aus der Unterdrückung. Wie wunderbar ist es für jemanden aus dieser Bedrängnis, aus dieser Bedrückung herauszukommen. Es ist Gnade, endlich rauszukommen aus der Bedrängnis. Dann kommt Vers 16, den, der sein Volk durch die Wüste führte, denn seine Gnade währt ewig. Ein einziger Vers, der auf die Wüstenwanderung anspielt. Und da finde ich es so krass, auch das ist Gnade, dieses Führen durch die Wüste. Denn das Volk Israel sollte eigentlich nach kurzer Zeit in das verheißene Land einziehen. Aber sie haben sich geweigert. Sie haben sich aufgelehnt. Sie haben Gott misstraut. Sie haben die großen Feinde gesehen und gesagt, nein, das kriegen wir nicht hin. Die werden wir nicht niedermachen. Die wenigen Stimmen, die gesagt haben, Gott ist größer und er wird uns den Sieg schenken. Sie haben dem nicht vertraut. Und Gott hat gesagt, weg mit denen. Mose, ich fange mit dir neu an. Und Mose hat gesagt, nein, bitte sei doch gnädig. Er hat an Gottes Gnade appelliert. Und Gott war gnädig. Und hat gesagt, okay, gut. Und er ist mit diesem Volk gezogen, 40 Jahre lang. Die Generation konnte nicht in das neue Land einziehen. Aber was sagt er in 5. Mose 29, Vers 4? Er sagt, die ganze Zeit über sind eure Schuhe nicht kaputt gegangen. Eure Kleidung ist nicht zerschlissen. Ihr habt immer was zu essen gehabt, immer was zu trinken gehabt. Die Gnade Gottes war mit ihnen auf dieser ganzen Wüstenwanderung. Gott ist gnädig gewesen. Deswegen sagt das Volk Israel, denn der sein Volk durch die Wüste führte, denn seine Gnade währt ewig. Und dann kommt die Geschichte hier mit den Königen, die erste Eroberung, die sie gemacht haben, jenseits des Jordan, unter Moses Leitung, den der große Könige schlug, denn seine Gnade währt ewig, und mächtige Könige tötete, denn seine Gnade währt ewig, Sihon, den König der Amoriter, denn seine Gnade währt ewig, und Og, den König von Baschan, denn seine Gnade währt ewig, und ihr Land zum Erbe gabt, denn seine Gnade währt ewig, zum Erbe Israel, seinem Knecht, denn seine Gnade währt ewig. Ja, auch der Kampf gegen diese feindlichen Könige. Und wie wir letztes Mal schon gesagt haben, Gott hat noch einige Kämpfe vor dir. Es gibt noch einige Schlachten zu kämpfen. Geistliche Schlachten zu kämpfen. Und mit Gottes Gnade, durch Gottes Hilfe und Beistand, wirst du Könige überwinden, die größer und mächtiger sind als du. Der unser Gedachte in unserer Niedrigkeit, denn seine Gnade währt ewig, und uns unseren Bedrängern entriss, denn seine Gnade währt ewig. Das fasst nochmal zusammen, einfach Gottes Gnade in unserem Leben. Er schaut auf uns herab und sieht uns, wie wir niedrig sind, wie wir geknechtet sind, wie wir uns selbst immer wieder verrennen und selbst in den Dreck hineinmanövrieren. Und er holt uns raus. Das ist seine Gnade. Der Nahrung gibt allem Fleisch, denn seine Gnade währt ewig. Er versorgt uns und alles. Preist den Gott des Himmels, denn seine Gnade währt ewig. Zum Abschluss lass uns noch ein paar Verse aus dem Johannes 1 lesen. Und das Wort wurde Fleisch, Johannes 1, Vers 14, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Vers 16, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Jesus beschenkt uns. Er ist die Gnade Gottes in Person. Und wenn du es schwer hast, die Gnade Gottes zu preisen, dann schau immer wieder auf ihn. In ihm siehst du, dass Gott dir gnädig ist, dass Gott dich liebt. Er hat all deine Sünde auf ihn geworfen. Es ist so krass, ne, wenn ich mir vorstelle, allein, ne, was für ein Tauschgeschäft. Ne? Michael, ich gebe dir irgendwie meinen Schuh, womit ich in Hundekacke getreten bin. Meinen alten kaputten Schuh, ja, der, wo die Sohlen sowieso schon kaputt sind. Voll mit Hundekacke und du gibst mir dein neues Handy. Schöner Tausch, oder? Und das ist doch nur, weißt du, das ist nur so ein Hauch von dem, welche Gnade uns Gott in Jesus Christus geschenkt hat. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Er nimmt unsere Sünde auf sich und schenkt uns seine Gerechtigkeit. Was für eine Gnade. Und du darfst Gnade um Gnade nehmen, auch wenn es um die Aufgaben, um die Kämpfe geht. Wisst ihr, Paulus hat gesagt, ich bin nicht würdig, überhaupt zu Gott zu kommen. Gott hat mir Gnade geschenkt durch Jesus, dass ich errettet wurde. Aber er hat mir noch mehr geschenkt. Er hat mir Gnade geschenkt, dass ich eine Aufgabe bekommen habe und dass ich hinausgehen konnte und das Evangelium hinausbringen konnte zu den Menschen und dass ich mehr gearbeitet habe als alle anderen Apostel zusammen. Aber das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist das, was dich befähigt, auch ein Segen in dieser Welt zu sein. Seine Gnade hört niemals auf, sie ist ewig. Auch in deinem Wirken, in deiner Nachfolge brauchst du die Gnade Gottes. Und das Gnadengeschenk, was uns Gott gegeben hat, ist sein Heiliger Geist. Das ist das Charisma. Charis ist das Wort, griechische Wort für Gnade und Charisma ist das Gnadengeschenk, die Gabe der Gnade. Der Heilige Geist ist das, was Gott uns schenkt. Die Gnade, sein Kind zu sein, aber noch viel mehr, Kraft zu haben, Vollmacht zu haben, seine Zeugen zu sein. Diese Gnade weiterzugeben, dass diese Gnade uns so sehr erfüllt, dass sie auch bei uns überfließt, wie Gott überfließend ist in den Gaben, die er uns schenkt. Jesus, wir danken dir für die Gnade, die du uns geschenkt hast. Dass du unser Schöpfer bist, dass du uns geschaffen hast, dass du uns Leben gibst, unser Leben erhältst, dass du so eine wunderbare, großartige Schöpfung geschaffen hast, Herr. Herr, vergib du uns, dass wir so oft so blind durch die Gegend laufen, dass wir nicht sehen, ja, dass wir uns keine Zeit dafür nehmen, diese Schöpfung zu betrachten. All das anzuschauen, was du gemacht hast. Ja, und hinzuhören, hinzuhorchen, wie diese Schöpfung spricht von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit, von deiner Gnade. Herr, vergib du uns. Wir sind so abgelenkt von allen möglichen anderen Dingen. Hilf du uns, dass wir uns auf die wichtigen Dinge des Lebens konzentrieren. Dass wir diesem Aufruf deines Wortes folgen, dich zu preisen. Weil du gut bist, weil deine Gnade ewig wird. Und hilf du uns auch immer wieder daran zu denken, wie du uns aus Gnade errettet hast, ja. wie wir am Ende waren, wie wir unser Leben in den Sand gesetzt haben. Ja, wie wir heute noch immer wieder in Not sind und nicht zurechtkommen, wie wir uns immer wieder selber in schwierige, problematische Situationen hineinmanövrieren, auf unsere fleischliche Art und Weise, und wie du unser Retter bist, unser Retter in der Not, immer wieder. Herr, und dass du uns sogar befähigen willst, ja, dass wir Land erobern für unsere Kinder, Jesus, in geistlicher Weise Siege erringen in unserem Leben, in dem Leben unserer Familie, in dem Leben unserer Kinder, dass wir dazu beitragen, dass deine Herrschaft sich ausbreitet und dass die Herrschaft des Widersachers zurückgedrängt wird. Danke für diese Gnade, dass wir teilhaben dürfen an deinem Werk, mitbauen dürfen an deinem Reich, Jesus. Auch das wollen wir nicht vergessen. Dafür dankbar und ja, ein dankbares Herz zu haben, uns daran zu freuen und dich zu preisen dafür. Wir bitten dich, dass du uns dieses Wort echt im Gedächtnis behalten lässt. Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. Füll uns mit der Kraft deines Geistes, Herr. Begeister du uns neu für deine Gnade, für dein herrliches, gnädiges Wesen. Amen.